Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like.
Kanada annektieren, Grönland übernehmen und den Panama-Kanal unter US-Kontrolle bringen. Das klingt nach imperialistischen Machtfantasien, aber genau das plant der designierte US-Präsident Donald Trump. Und ganz nebenbei will er noch die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine beenden. Wir sprechen heute darüber, warum Trump ausgerechnet an Grönland oder Kanada interessiert ist, darüber, wie realistisch die Pläne des künftigen US-Präsidenten sind und ob Trump dafür tatsächlich das Militär einsetzen könnte. Erik Frey, du bist leitender Redakteur und Textchef hier beim Standard, aber auch außenpolitischer Beobachter, vor allem was die USA angeht. Donald Trump, der künftige US-Präsident, hat da Anfang der Woche eine Rede gehalten, in der er Pläne vorgestellt hat für seine künftige Amtszeit. Dass er die USA umbauen möchte, das kennen wir ja schon. Aber er hat auch außenpolitische Ideen eingebracht und die haben für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Was hat Trump denn vor?
Ja, also als Rede würde ich das fast gar nicht bezeichnen. Es war so ein typischer freier Ausflug in seiner Gedankenwelt, wo ihm das, was ihm spontan eingefallen ist, einfach da ausgesprochen hat. Er hat sich aufgeregt über die Duschköpfe, wo zu wenig Wasser herauskommt, über Windräder an der Küste, das angeblich den Walen Probleme macht. Aber Aufmerksamkeit haben vor allem dann drei Ansagen erregt, die die US-Außenpolitik in der westlichen Hemisphäre betreffen, also in den Amerikas. Und das erste war die Wiederholung von dem, was er schon einmal in seiner ersten Amtszeit auch gesagt hat, er hätte gerne Grönland. Das zweite ist etwas, was ihn jetzt zuletzt in mehreren Aussagen schon beschäftigt hat, nämlich der Panama-Kanal, den ja die USA vor 25 Jahren an Panama übergeben haben, der aber von Amerikanern vor 100 Jahren ungefähr gebaut wurde oder länger und den er jetzt aus verschiedenen Gründen zurückhaben möchte für die USA. Und das dritte war, was vielleicht am seltsamsten geklungen hat, dass er wieder mal gefunden hat, Kanada, warum ist Kanada eigentlich unabhängig? Das sollte der 51. Bundesstaat der USA sein.
Bleiben wir mal bei Grönland, weil wir die Idee schon kennen. In seiner ersten Amtszeit hat man das vielleicht irgendwie als typische flapsige Trump-Idee abgetan. Jetzt hat er es wiederholt. Warum ausgerechnet Grönland?
Ja, Grönland hatte eine gewisse Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg, gab es sehr wohl von den USA Bestrebungen, Grönland militärisch irgendwie stärker zu kontrollieren oder sogar zu übernehmen, aus militärischen Gründen in der Rivalität mit der Sowjetunion. Man hat das Gefühl gehabt, man braucht diesen Bereich hier, um dann auch die transatlantische Allianz am Leben erhalten zu können. Daraus ist nie was geworden. Grönland ist ja heute ein de facto unabhängiges Territorium, das aber offiziell zu Dänemark dazugehört. Was beschäftigt Trump hier? Das Militärische dürfte es heute nicht wirklich sein. Es sind zwei Dinge, die jetzt verschiedene Geostrategien interessieren. Das eine ist, dass mit dem Klimawandel und dem Schmelzen der Arktis möglicherweise diese ganze Nordwestpassage über Kanada eisfrei werden könnte und es könnte dann für die internationale Schifffahrt interessant werden. Darum braucht man nicht unbedingt Grönland, aber Trump, der aus der Immobilienbranche kommt, denkt sich immer, wenn ich etwas kontrollieren will, dann soll es mir besser gehören. Und das zweite sind Bodenschätze. Ganz viele auch seltene Erden und verschiedene wertvolle Bodenschätze. Und was man bei Trump so, den das einfach, das hat ihm jemand eingeredet, er hat das gelesen, das hat ihm gefallen. Zwei Sachen fallen dabei auf. Das eine ist so eine bisschen kindliche Natur. Man hat das Gefühl, da ist ein doch schon 78-jähriger Mann, der aber eigentlich gerne so Brettspiele spielt, so wie Risiko oder Siedler von Catan und denkt, ah, das alles sollte mir gehören, das muss ich haben. Und jetzt wird er Präsident zum zweiten Mal, jetzt denkt er, jetzt kann ich es. Und das zweite ist diese Beschäftigung oder fast schon Obsession mit Rohstoffen. Das Gefühl, die Überzeugung, was ein Land reich macht, sind Rohstoffe. jeder Ökonom kann dir sagen, das ist ein Unsinn. Rohstoffe sind natürlich wichtig, aber die kann man üblicherweise auch im Weltmarkt kaufen. Man muss nicht jetzt die Länder beherrschen und besitzen. Das ist so ein bisschen eine sehr altmodische Vorstellung, die aus dem 20. oder sogar 19. Jahrhundert kommt. Die Stärke der amerikanischen Wirtschaft beruht vielmehr auf der wirtschaftlichen, unternehmerischen Dynamik, den eigenen Menschen, die sie haben, das Unternehmertum, das sie alles hier an den Tag legen. Aber für Trump ist das eher aus dieser Schule kommend, Rohstoffe machen ein Land reich. Denkt er sich, naja, Grönland hat das, ich bin Präsident, ich möchte, dass Amerika erfolgreich und reich wird, also nehme ich mir das einfach.
Also nehme ich mir das einfach. Trump hat ja gemeint, er würde jetzt auch nicht davor zurückschrecken, wirtschaftlichen oder militärischen Druck auszuüben, um an dieses Ziel zu kommen. Was will er damit sagen?
Ja, das weiß man auch nicht so ganz genau. Ursprünglich in seiner ersten Amtszeit hat er davon gesprochen, naja, die USA könnten Grönland ja kaufen, so wie sie im 19. Jahrhundert Alaska gekauft haben. Das tut man heute nicht mehr. Das geht auch völkerrechtlich nicht. Und es gibt auch niemanden, der Grönland verkaufen könnte. Also das ist eine völlige Unmöglichkeit. Wenn er sagt, er wird sich das irgendwie nehmen, naja, mit militärischem oder wirtschaftlichem Druck, vergessen wir nicht, Dänemark ist ein NATO-Mitglied, ist ein Verbündeter der USA. Und auch wenn jetzt die grönländische Bevölkerung, die ist ja sehr klein, das sind einige zigtausend Menschen, die da wohnen, wir haben trotzdem aber ein Selbstbestimmungsrecht. Also er müsste, um das hier mit Druck oder gar mit militärischen Maßnahmen da Grönland zu besetzen, wirklich sämtliche Regeln des Völkerrechts, sämtliche Gesetze hier brechen. Er würde sich auf die gleiche Stufe stellen wie ein Wladimir Putin, der sich da einfach die Ukraine unter den Nagel reißt, aber für viel weniger wert, weil soll wirklich die USA für Grönland jetzt zu einem Art von Paria-Staat, zu einem Schurkenstaat werden? Also sehr durchdacht ist das noch nicht, so wie das meiste, was Donald Trump sagt.
Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch nicht davon ausgehen, dass nach dem 20. Jänner die USA in Grönland einmarschieren.
Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber in Dänemark hat das schon bereits auch einiges an Konsternierung ausgelöst und vor allem bei der Bevölkerung in Grönland. Und der Premier von Grönland hat jetzt schon einmal seine Menschen beruhigt, gesagt, fürchtet euch nicht, es wird euch einmal vorerst nichts passieren. Aber jeder beobachtet ganz genau, ob Trump nach dem 20. Jänner dann diesen Gedanken weiter verfolgt oder ob ihm dann halt irgendetwas anderes einfällt.
Hat Dänemark sich schon zu diesen Ideen geäußert?
Also die Premierministerin hat erklärt, Grönland ist nicht zum Verkauf und ist auch nicht zum Haben. Sie haben auch noch das Wappen irgendwie auf irgendeine Weise noch geändert, ergänzt, um nochmal klarer zu machen, Grönland gehört zwar nur formal, aber gehört noch zu Dänemark und ist ein Teil des dänischen souveränen Staatsgebietes.
Nummer zwei auf der, ich sage jetzt mal, Wunschliste von Donald Trump steht Kanada. Auch das will er sich einverleiben. Er spricht ja zum Teil schon vom 51. Bundesstaat. Was will er denn damit bezwecken?
Ja, also dieser Kanada-Gedanke zeigt ja, dass das Ganze nicht ganz so ernst gemeint ist. Weil Grönland ist leer, das könnte sich die amerikanische Marine einfach holen. Panama-Kanal ist auch etwas, was theoretisch vorstellbar wäre, aber würden die USA einen Krieg gegen ihren friedlichen Nachbarn beginnen? Kanada ist das außerdem flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde, ist mit 40 Millionen Einwohnern doch ein bedeutender Staat. Ja, was stellt er sich hier vor? Ich glaube, was Trump hier meint, ist erstens einmal wiederum das Spiel mit der Landkarte. Oh, er schaut da drauf und denkt sich, Kanada, wozu ist das ein eigener Staat? Das könnten wir doch haben. Das sind so Kinderträume, könnte man sagen, oder Bubenträume, viel genauer. Es ist auch eine Art, möglicherweise ein bisschen sowas, was Elon Musk auf X macht, macht er hier in seinen Presseauftritten, Trolling. Er will einfach Leute ärgern. Und er möchte auch vor allem den kanadischen Premier Justin Trudeau ärgern, der ihm immer auch schon in der ersten Amtszeit auch ziemlich deutlich Paroli geboten hat. Und das Dritte ist möglicherweise auch, dass Trudeau hat jetzt erklärt, er vermutet, Trump sagt das, um von den wirtschaftlichen Folgen seiner geplanten Zölle abzulenken. Trump hat nämlich ziemlich heftige Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko angekündigt, weil er mit der Politik der Grenzkontrollen dieser Länder nicht zufrieden ist. Und da sagt Trudeau, das würde dann die Preise in den USA erhöhen, würde Inflation anfachen. Und um von dem abzulenken, macht er jetzt diese Kanada-Aussagen. Jetzt gibt es noch einen interessanten Gedanken. Politisch aus Sicht der Republikanischen Partei wäre ein Anschluss, eine Übernahme, ein Zusammenschluss mit Kanada gar keine gute Idee. Die Kanadier stehen nämlich deutlich weiter links als der Durchschnitt der Amerikaner. Also für die Demokratische Partei wäre das eine ziemliche Auffrischung ihrer eigenen Wählerpools, selbst wenn jetzt bei der nächsten Wahl, die im Herbst wahrscheinlich in Kanada stattfinden wird, es so aussieht, dass die konservative Partei dort dann an die Regierung kommt. Aber auch die ist wahrscheinlich deutlich, deutlich weniger rechts, als die Republikaner heute es sind.
Weil wir Justin Trudeau gerade schon angesprochen haben, du hast schon gesagt, im Herbst wird in Kanada neu gewählt. Trudeau hat schon angekündigt, dass er sich zurückziehen wird. Er stand ja da unter Druck, auch von der eigenen Partei. Spielt das Trump in die Karten?
Also es wird jetzt egal sein, wer ist Premier in Kanada für seine Pläne, Kanada hier den USA irgendwie anzuschließen. Er hat zwar mit wirtschaftlichem Druck gedroht, aber da gibt es jetzt keinen Masterplan, wie er hier das durchsetzen wird. Ich glaube nicht. Insgesamt mag es ihm vielleicht angenehm sein, dass die kanadische Situation, jetzt die politische, sehr instabil ist. Es muss ein neuer Parteichef der Liberalen Partei gewählt werden, der dann für einige Monate wahrscheinlich nur Premier oder eine Premierministerin sein wird. Und höchstwahrscheinlich wird dann auch, wenn es zum Wechsel kommt, wenn der inzwischen unbeliebte Trudeau, der früher einmal so ein echter Politstar war, nicht mehr da ist, dürften trotzdem die Konservativen die Wahl gewinnen. Dann steht ein ganz anderer Premierminister dann Trump entgegen, mit dem er vielleicht politisch mehr gemeinsam hat, auch in der Klimapolitik und in anderen Bereichen, aber der nach einem möglichen Wahlsieg auch Trump eher schon die Stirn bieten kann.
Den Panama-Kanal haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Worum geht es ihm denn dabei? Ist es auch eher so, dass er sich gedacht hat, ach, das hat uns doch mal gehört, holen wir es uns zurück?
Ja, also ich glaube, dass die Einzigen, die sich ein bisschen fürchten könnten, sind die Panamesen, weil der Kanal wurde ja von Amerikanern gebaut, mit sehr viel Geld und auch menschlichem Einsatz, wobei die meisten Arbeiter, die dort gestorben sind, waren Einheimische. Aber bis 1999 war diese Kanalzone unter amerikanischer Kontrolle. Und erst Jimmy Carter im Jahr 1979 hat damals in dem Vertrag die Übergabe an Panama vertraglich gesichert. Jetzt seit 25 Jahren ist es ein Teil von Panama. Panama kontrolliert den Kanal, erhält auch die Gebühren für die Durchfahrt, die auch beträchtlich sind. Aber natürlich könnte ein Präsident jetzt sagen, dieser Vertrag war illegal oder war unsinnig, Jimmy Carter ist jetzt tot, seit wenigen Tagen drehen wir das halt wieder um. Völlig auch gegen jede Norm, internationale Norm, gegen jedes Völkerrecht verstoßend. Aber wer weiß, was Trump da alles einfallen könnte. Allerdings, die Gründe, die er aufbringt, sind auch etwas seltsam. Er hat zwei Argumente gebracht. Das eine ist, der größte Anteil der Schiffe, die durch den Panama-Kanal durchfahren, sind auch entweder amerikanische Schiffe oder haben amerikanische Waren. Die müssen dafür zu viel zahlen. Nun, der Kanal verrechnet jedem Schiff gleich viel. Und es wäre auch gar nicht rechtlich möglich, hier den USA oder für US-Waren oder für US-Schiffe hier einen Rabatt zu bieten. Und die andere Behauptung ist, dass die Chinesen die Kontrolle ergriffen hätten, wofür es auch keinerlei Hinweis gibt. Ja, China ist auch an diesem Kanal interessiert, hat auch eine gewisse ökonomische Präsenz, aber dass die Chinesen den Kanal auf irgendeine Weise übernehmen, das findet eher in seiner Fantasie statt. Was im Moment das größte Problem beim Panama-Kanal ist, ist der akute Wassermangel. Und der hat dazu geführt, dass viel weniger Schiffe durchfahren können als in früheren Jahren. Das ist ein echtes Problem, auch für die amerikanische Wirtschaft. Aber das ist auch eine Folge des Klimawandels. Und gegen den, wie wir wissen, hat Trump nicht viel vor, etwas zu tun.
Aber vielleicht, um das noch kurz abzuschließen, wie realistisch wäre das?
Nicht realistisch, allerdings, wie das einmal ein österreichischer Bundespräsidentschaftskandidat gesagt hat, sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist. Wir wissen noch nicht, was in dieser zweiten Amtszeit von Trump möglich sein wird. Was von diesen zum Teil absurden Plänen, Gedanken, Visionen er dann tatsächlich sagt, oder setze ich jetzt um, ich bin ja schließlich jetzt Präsident und ich habe jetzt nicht mehr diese ganzen etablierten Experten rund um mich, die mich in der ersten Amtszeit zurückgehalten haben. Jetzt tue ich das, was ich will. Also die Wahrscheinlichkeit ist möglicherweise 1, 2, 3%, dass hier etwas bei Panama geschieht, aber es ist nicht null.
Dieses Zitat von Norbert Hofer fällt für meinen Geschmack viel zu oft oder lässt sich viel zu oft anwenden. Eine weitere Idee gibt es noch von Donald Trump. Und zwar hat er den Golf von Mexiko noch ins Spiel gebracht und möchte ihn umbenennen in Golf von Amerika. Ist das jetzt reiner Größenwahn?
Ach, das ist doch lieb, oder? Da geht er einfach hin und geht mit dem Stift auf die Karte und sagt, er heißt jetzt der Golf von Amerika. Ich meine, er kann es nennen, wie er will. Es gibt auch in den USA gewisse geografische Institutionen, die diese Namen bezeichnen. Selbst wenn jetzt er eine Anweisung gibt, die amerikanische Behörden und Regierungsvertreter müssen diesen Golf jetzt Golf von Amerika nennen. Niemand anderer in der Welt wird sich daran halten. Es gab einen vergleichbaren Konflikt um den sogenannten Persischen Golf, der irgendwann einmal, um hier den Iranern eins auszuwischen, zu einem arabischen Golf umbenannt werden sollte. Und soweit ich weiß, war dann das Verdikt am Ende, wir verwenden den Namen, der einfach üblich ist. Und ich glaube nicht, dass es Donald Trump gelingen wird, hier bei uns in Europa oder anderswo in der Welt oder selbst im normalen Umgang in den USA hier den Namen vom Golf von Mexiko zum Verschwinden zu bringen.
Also wenn Trump das auf seiner persönlichen Landkarte ausbessert, soll es uns nicht weiter kümmern. Erik, wenn wir über die Außenpolitik der USA sprechen, dann müssen wir auch einen Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten werfen. Vor der Wahl hat Trump sich ja da als der große Friedensbringer inszeniert. Er hat gemeint, er würde beide Kriege sehr schnell beenden. Fangen wir mal bei Israel und dem Gazastreifen an. Hat er da mittlerweile einen Plan, wie das funktionieren soll?
Also wenn er da einen Plan hat, dann hält er den sehr, sehr gut geheim. Und es war natürlich leicht, noch im Oktober oder auch nach der Wahl im November zu sagen, ich werde all diese Konflikte innerhalb von 24 Stunden beenden. Jetzt ist er nur noch wenige Tage vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Jetzt wird er irgendwann einmal zeigen müssen, ob das nur Großsprecherei ist oder tatsächlich er was dahinter hat. In diesem Auftritt hier in zuletzt über Außenpolitik, auch in Mar-a-Lago, hat er zu Gaza erklärt, er hat eine Drohung angebracht, ein Ultimatum an die Hamas. Er hat erklärt, wenn nicht bis zum 20. Jänner sämtliche israelischen Geiseln freigelassen sind, dann wird die Hölle ausbrechen dort. Was damit gemeint ist, hat niemand verstanden. Es gibt doch keine wirklichen militärischen Mitteln, die Trump hier einsetzen kann. Auf die Hamas Druck auszuüben, ist überhaupt für die USA sehr schwer. Er könnte auf Israel Druck ausüben. Netanyahu hat ja auch bisher einem Deal über die Geiselbefreiung, aber auch einem Waffenstillstand und einem Ende der Kriegshandlungen bisher das verweigert, weil er immer wieder sagt, er möchte, dass die Hamas endgültig bis zum letzten Kämpfer zerstört ist. Und das ist bisher nicht gelungen und wird auch nicht in den kommenden Monaten gelingen. Was Trump möglicherweise, wo er einen neuen Schwung hineinbringen könnte, ist die Annäherung von Israel an Saudi-Arabien. Da gibt es ja schon bereits aus der Vergangenheit Pläne und Bereitschaft auf beiden Seiten, vielleicht sogar hin zu einer Normalisierung und Anerkennung. Aber auch das ist erst möglich, wenn dieser Gaza-Krieg zu Ende ist. Und das ist wieder eine Frage der israelischen Innenpolitik, wo Trump überhaupt kein Druckmittel hat. Und die zweite große Frage ist der Umgang mit dem Iran. Iran hat gerade sehr, sehr schwere Rückschläge erlebt, sowohl die Fast-Vernichtung der Hamas, dann die massive Schwächung der Hisbollah durch die israelische Armee und jetzt schließlich den Sturz des Verbündeten in Syrien von Präsident Assad. Also der Iran ist massiv geschwächt, hat aber weiterhin die nukleare Karte, steht ja knapp an der Grenze mit seinem angereicherten Uran zur Fähigkeit, eine Atomwaffe herzustellen. Und da stellt sich die Frage, wie wird Trump damit umgehen? Wird er versuchen, wirtschaftlichen Druck auszuüben, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? Wird er militärisch drohen? Wird er vielleicht sogar militärisch zuschlagen? Was aber auch nicht ganz leicht ist, weil die iranischen Atomwaffen sind alle tief in der Erde vergraben. Oder wird er vielleicht sogar zurückkehren zu dem, was er damals in der ersten Amtszeit ja zerrissen hat, nämlich irgendeine Art von Abkommen mit dem Iran, dass der Iran nicht weiter den Bau von Atomwaffen verfolgt. Auch da ist noch vieles offen.
Ganz aktuell hat Trump auch angekündigt, ein Treffen mit dem russischen Präsidenten zu organisieren, mit Wladimir Putin. Er hat ja gleich nach dem Wahlsieg schon gesagt, er hat mit ihm telefoniert, da war es dann doch vielleicht nicht ganz so, oder zumindest wurde das aus Russland nicht bestätigt. Was wissen wir denn jetzt über dieses mögliche Treffen?
Ja, also dass ein Treffen möglich ist, wurde jetzt auch vom Kreml bestätigt. Beide Seiten sagen jetzt, wir würden uns gerne treffen. Das ist inzwischen schon recht wahrscheinlich, dass irgendwann nach dem 20. Jänner ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump stattfinden wird. Das wäre für Putin, der ja derzeit von der westlichen Welt ja völlig isoliert wird und boykottiert wird, psychologisch ein großer Erfolg. Ich nehme an, Trumps außenpolitische Berater wissen das. Aber Trump hat das immer wieder, diese Einstellung gehabt, wo er gesagt hat, wenn ich mich mit jemandem zusammensetze, dann kommen wir schon auf einen Deal. Die Kunst des Deals, ein Bestsellerbuch vor vielen Jahrzehnten. Der hat es ja damals mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un versucht, hat nicht funktioniert. Jetzt glaubt er, er setzt sich mit Putin hin und sie werden diesen Ukraine-Krieg beenden können. Das Problem ist, das, was alle eigentlich die Situation und die auch Russland kennen, sagen, ist, Putin hat überhaupt kein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden, bevor er nicht sämtliche seiner Ziele erreicht hat. Und sein wichtigstes Ziel ist die Zerstörung der Ukraine als unabhängiger Staat. Und das ist für Trump ein Dilemma, weil einerseits würde er sehr gerne dort Frieden schließen. Er möchte auch gerne die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren. Aber wenn das der Ausgang ist, dass nämlich Putin de facto in Kiew einzieht oder er dort einen Handlanger einsetzen kann und die Ukraine zu einem Marionettenstaat von Russland wird, dann wäre das auch ein schwerer Schlag für das Prestige der USA. Dann wäre das eine Niederlage für ihn. Und wenn wir eines wissen, was Trump nicht möchte, er möchte nicht als Loser dastehen. Genau letztlich, was er Biden vorgeworfen hat, als Biden sich aus Afghanistan zurückgezogen hat, würde er in einem viel, viel wichtigeren Staat viel näher zu den europäischen Verbündeten tun. Und es kann gut sein, dass Trump, oder es ist zu erwarten, dass wenn Trump Putin trifft, dass er sehr frustriert und sogar verärgert aus diesem Treffen herauskommt. Und wie er dann darauf reagieren wird, das weiß man nicht. Offenbar gibt es viele in der Ukraine, die eigentlich darauf hoffen, dass Trump dann die Ukraine noch viel stärker unterstützen wird, als Biden das gemacht hat. Deswegen war ja auch die Reaktion auf seinen Wahlsieg, sogar bei Zelensky, gar nicht so negativ, wie es war. Dass er, wenn er mal sich zu was entschließt, dass er es dann durchzieht und nicht zögert, so wie Biden das viele Jahre gemacht hat. Aber es ist völlig offen und unsicher.
Erik, wenn du dir jetzt die Punkte, die wir besprochen haben, so als Gesamtbild anschaust, lässt sich da irgendein Muster oder ein Stil erkennen, wie Trumps Außenpolitik in den kommenden Jahren aussehen kann?
Was man sicher erkennen kann, ist einerseits natürlich ein starker Nationalismus. Ich tue all das nur, was für die USA gut ist. Eine Vernachlässigung von internationalen Organisationen, von Allianzen, von Verträgen, von Völkerrecht, das interessiert ihn alles nicht. Trump ist davon überzeugt, die Weltpolitik wird von starken Staaten bestimmt, die einfach ihre Macht durchsetzen und dann halt entweder das militärisch zu einem Krieg führt oder aber man sich irgendwie zusammensetzt und sich etwas ausschnappst. Also diese sogenannte transaktionale Zugang zur Diplomatie, die jetzt nicht auf irgendwelchen Prinzipien beruht, sondern immer nur darauf, was kann ich jetzt in der nächsten Verhandlung erreichen. Und der dritte Punkt ist auch natürlich eine Sprunghaftigkeit und eine Unberechenbarkeit. Jetzt gibt es auch Experten, die sagen, wenn ein Staatsmann, ein Politiker unberechenbar ist, dann ist er mächtiger, weil dann fürchten sich die anderen, dann kann man sich nicht so gut darauf einstellen, dann hat er ein größeres Druckmittel. Das war ja ein bisschen das, womit Putin gespielt hat. Indem er ständig angedeutet hat, er könnte ja einen Atomkrieg anzetteln, ist es ihm ja gelungen, die Unterstützung des Westens für die Ukraine etwas zu dämpfen. Also deswegen, wenn ein amerikanischer Präsident ein bisschen weniger rational und ein bisschen verrückter wirkt, dann kann das auch wirkungsvoll sein, um hier auch die amerikanischen, aber auch die Ziele des Westens möglicherweise durchzusetzen. Aber Wenn diese Unberechenbarkeit, wenn dahinter nicht eine Strategie, sondern eher eine Verwirrtheit ist, dann nützt das alles nichts, weil dann denken sich die anderen, es ist egal, was er sagt, den müssen wir nicht so ernst nehmen. Und mein Eindruck jetzt in den letzten Monaten war, dass bei Trump eher die völlige fehlende Logik, die Sprunghaftigkeit und eine Irrationalität eigentlich in seinen außenpolitischen Aussagen im Vordergrund stand. Und das würde zu einer deutlichen Schwächung der amerikanischen Position in der Welt führen. Allerdings hat er zumindest ziemlich vernünftige Leute um sich gesammelt, die ihn jetzt in der Außenpolitik beraten werden oder mit ihm arbeiten werden. Beginnen mit Außenminister Rubio und seinem Sicherheitsberater. Das sind keine Wahnsinnigen. Also die kennen sich auch aus. Möglich aber ist wiederum, dass das Gleiche passieren wird wie in der ersten Amtszeit, dass es zu einem Konflikt kommen wird zwischen Trump und seinem außenpolitischen Team, was in anderen Bereichen viel weniger der Fall sein wird. Ja, und dann wissen wir überhaupt nicht mehr, was dann am Ende der Welt und auch Europa droht.
Nicht mehr ganz 2 Wochen sind es, bis Donald Trump ein zweites Mal US-Präsident wird. Welche dieser Pläne, die wir heute gehört haben, er dann tatsächlich umsetzen wird, das werden wir dann sehen. Vielen Dank dir aber heute schon mal für dieses einschätzende Gespräch, Erik Frey.
Sehr gerne, Margit.
Und ganz durch mit Donald Trump sind wir noch nicht. Heute Freitagnachmittag soll nämlich auch noch das Strafmaß im Prozess rund um Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels verkündet werden. Im Mai ist Trump hier schon schuldig gesprochen worden. Dass er in Haft kommt, das ist nicht zu erwarten. Und es gab auch schon einige Andeutungen, dass er eine sogenannte unbedingte Entlassung erhält. Was bedeuten würde, dass er weder Haft noch Geld noch Bewährungsstrafe bekommt. Sobald das Strafmaß verkündet wurde, lesen Sie das auf der standard.at. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir da leider noch nicht mehr. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit dem Meldungsüberblick und sprechen über die neuesten Entwicklungen in der österreichischen Innenpolitik. Wenn Ihnen die Folge jetzt schon gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Abo da, einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, FPÖ und ÖVP haben am Freitag offiziell mit Koalitionsgesprächen begonnen. Erstes Thema ist dabei die Budgetsanierung. Österreich muss laut EU-Regeln seine Neuverschuldung im kommenden Jahr nämlich unter 3% des BIP bringen. Das bedeutet Einsparungen von 6 Milliarden Euro allein im kommenden Jahr. Wo Blau-Schwarz sparen könnte, darüber haben wir diese Woche schon ausführlich gesprochen. Die Folge können Sie gerne nachhören. Am Vormittag wurde heute Freitag außerdem Alexander Schallenberg von der ÖVP von Bundeskanzler Alexander Van der Bellen als Übergangskanzler angelobt. Und gestern Donnerstag gab es am Abend bereits Demonstrationen gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ. 10.000 Menschen sollen sich am Wiener Ballhausplatz versammelt haben. Auch in Graz und Salzburg gingen zahlreiche Menschen auf die Straße. Zweitens, die Chefin der deutschen AfD, Alice Weidel, und US-Tech-Milliardär Elon Musk trafen sich gestern Donnerstag zu einem Live-Talk auf X. Musk hat sich ja schon mehrfach für die Unterstützung der rechtspopulistischen AfD bei den kommenden Bundestagswahlen in Deutschland ausgesprochen. Im Gespräch meinte er, die AfD sei die einzige Option, um Deutschland zu retten. Inhaltlich ging es im Gespräch um Energieversorgung, um Musks Werk in Brandenburg, über Bürokratie in Deutschland und sogar ums Dritte Reich. Für Irritation hat dabei gesorgt, dass Alice Weidel Adolf Hitler als Kommunisten bezeichnete und sozialistischen Typen. Anders als die AfD, die sie als konservativ-libertär bezeichnet. Rund 75 Minuten hat das Gespräch gedauert und etwas mehr als 200 Menschen waren live zugeschaltet. Kritiker meinen nun, das Gespräch könnte als illegale Parteispende gewertet werden, denn man kann davon ausgehen, dass es breiter ausgespielt wurde als reguläre Posts normaler Userinnen und User auf X und X ja normalerweise ziemlich viel Geld für viel Reichweite verlangt. Die deutsche Bundestagsverwaltung hat da bereits eine Prüfung angekündigt. Und drittens, künstliche Intelligenz breitet sich im Alltag immer weiter aus. Jetzt gibt es erste Modelle, die das Wäschewaschen und Trocknen erleichtern sollen. Das Tech-Unternehmen Tenet stellte in Las Vegas einen eiförmigen Waschtrockner vor, der Wäsche nicht nur waschen und trocknen soll, sondern auch über einen mechanischen Arm falten. Ob das angesichts der kompakten Größe des Geräts tatsächlich effizient ist, das ist noch nicht ganz klar. Viele Wäschestücke dürften dann nämlich nicht gleichzeitig hineinpassen. Größer ist ein zweites Modell, das Wäsche zwar nur wäscht, dafür aber mittels Kameras und Sensoren analysiert und die Waschprogramme entsprechend anpasst. Dabei sollen Wasser- und Waschmittelverbrauch optimiert werden. Und wenn das alles nicht genug ist, der kann dann über eine App auch noch in Echtzeit verfolgen, wie weit der Waschvorgang fortgeschritten ist. Verkaufsstart für diese KI-Waschmodelle ist Ende 2025 in den USA. Ob sich die Geräte durchsetzen werden und sie es dann auch nach Europa schaffen, das wird sich zeigen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Und wenn Sie jetzt gerne noch einen Podcast hören möchten, dann können Sie zum Beispiel die neue Folge Besser Leben anhören. Da geht es darum, wie man Neujahrsvorsätze jetzt wirklich umsetzen kann. Vielleicht ist ja 2025 das Jahr, wo es tatsächlich mal klappt. Besser Leben gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf der standard.at. Und wenn Sie das Podcast-Team gerne unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abo oder als Standard-Unterstützerin und Unterstützer. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wenn Sie uns jetzt persönlich noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.